Gaming-Ministerin, Mega-Franchises, Indie-Geheimtipps, innovative Technologien und damit ein Hallo von der Gamescom 2025 live aus Köln.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Zwischen den neuesten Ablegern von Resident Evil und Anno, den Highlights in Halle 10.2, einer Sandbar, die echte Düfte ins Spiel bringt und den News zur deutschen Gamesförderung. Ich bin Johanna und gemeinsam mit unserer Gaming-Expertin von Inside Digital, Corinna Oettinger, nehmen wir euch heute mit über die Messe. Wir zeigen die spannendsten Games, Corinnas Geheimtipps und wir erklären, warum Gaming in Deutschland gerade zwischen Boom und Entlassungen und Innovationsdruck steht. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hi Corinna erstmal, ich habe dich gerade gefunden hinter dem Eingang. Ich bin echt froh, dass du mich abgefangen hast, weil hier sind so viele Menschen.
Hi Johanna. Ja, lass uns doch einfach mal die Messe erkunden und schauen, was Tolles zu sehen gibt.
Du warst gestern schon da auf dem ersten offiziellen Pressetag. Wo gehen wir als erstes hin?
Och, lass uns doch als erstes einmal in die 10 gehen und schauen, was da so gibt.
Das habe ich eben schon angekündigt, die berüchtigte Halle 10. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind einige der so ganz großen, ganz populären Spiele, die man da anschauen kann, große Stände. Also es ist einfach die Atmosphäre in der Halle sehr gut.
Okay, bereitet euch drauf vor, gleich wird's laut. Während wir auf dem Weg zur Halle 10 sind, Corinna, du hast ganz viele Termine gestern gehabt und zwar in dem Bereich, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Das ist der Business-Bereich, da kommt man gar nicht rein als Normalsterbliche sozusagen. Aber mit deinem Presseausweis geht das natürlich. Erzähl mal, was hast du da gestern gemacht?
Ja, also ich habe da gestern echt tolle Spiele angeschaut, die teilweise noch gar nicht spielbar sind, die sich aber in der Entwicklung befinden, wo die Entwickler echt tolle Ideen haben, teilweise auch von kleinen Studios, die so ein bisschen unter den Radar fallen, die aber nicht ignoriert werden sollten, weil das sind so die nächsten Mega-Hits. Jetzt gerade in Zeiten, wo Ubisoft und EA eine Enttäuschung nach der anderen veröffentlichen, sind diese kleinen Studios mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Passion eigentlich die größte Hoffnung der Gamer.
Okay, gibt es da ein, zwei Highlights, wo du sagst, auf die freust du dich, wenn die rauskommen?
Also ein Highlight ist auf jeden Fall Hela. Das ist ein super süßes, kleines Spiel. Da spielst du als eine Maus, die einer alten Hexe hilft. Und ich habe dieses Spiel jetzt zum zweiten Mal angeschaut. Ich hatte das letztes Jahr schon mal gesehen. Und also die Fortschritte, die sie da machen, es ist echt super. Es ist ein total tolles Spiel. Du kannst mit Freunden spielen. Für Einsteiger geeignet, für Profis geeignet. Einfach ein tolles Spiel und ein Geheimtipp, den jeder kennen sollte.
Das klingt wie so ein Cozy Game, jetzt perfekt für den Herbst irgendwie.
Ja, absolut. Also das ist ein Spiel, da du wirst nicht sterben als Maus, aber du kannst was Gutes tun und dabei die Schwierigkeit des Spiels liegt darin, Hindernisse zu überwinden, dich gemeinsam durch den Wald zu schwingen und eben einfach zu erkunden und Wege zu finden, alles zu erkunden. Denn wie man weiß, so eine Maus, die kann man einfach nicht fernhalten. Egal wie neu, egal wie gut das Haus ist, eine Maus kommt rein. Und in diesem Spiel bist du die Maus und genau das ist deine Aufgabe.
Du warst gestern ja auch so ein bisschen die Maus, die sich reingeschlichen hat. Und zwar ist dir gestern was ziemlich Witziges passiert, weil ich wollte auch darauf hinaus, dass gestern unsere Bundesministerin für Technik zum Beispiel hier auch aufgetaucht ist. Und sie kam dir sehr nahe. Ich musste eben sehr lachen, als du das erzählt hast. Du hast sie getroffen.
Getroffen ist gut gesagt. Ich saß in einem Termin und habe mir ein sehr schönes Spiel angeschaut namens Kimori, auch ein Geheimtipp übrigens. Und plötzlich kam jemand rein, fragte, ob er doch kurz zuschauen könnte und dann gefolgt von 30 Kameras. Da ist mir dann aufgefallen, scheinbar war das Prominenz.
Das war nämlich Dorothee Bär. Die hat gestern hier auch eine Pressekonferenz gehalten und gesagt, dass die deutsche Gaming-Welt finanziell gefördert werden muss. Wie siehst du denn eigentlich Deutschland so auf dem Gaming-Markt? Ich meine, wir sind Platz 5, was Spielen angeht, aber was Entwicklung angeht, sind wir halt bei den Spielen, die so richtig groß sind, wo viel Geld reingepumpt wird, nicht unbedingt unter den Top 5.
Ja, das stimmt leider. In Deutschland, wir haben eine ziemlich aktive Indie-Szene. Wir haben viele kleine Entwickler, kleine Teams, die das meistens auch eigenfinanziert dann machen, die Spiele umsetzen. Große Studios, jetzt vor allem auch noch mit der Schließung von Daedalic, nachdem Gollum ja leider ein hausgemachter deutscher Fehlschlag war, gibt es da einfach nicht mehr viel zu holen in Deutschland, was schade ist. Denn früher hatten wir mal echt gute Entwicklerstudios hier, die auch wirklich vorne mit dabei waren, was Innovation angeht. Aber leider haben wir da irgendwann den Anschluss ein bisschen verloren. Und jetzt sind diese Indie-Studios unsere Hoffnung und da sollten wir definitiv rein investieren.
In diese Indie-Halle gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal rein. Was glaubst denn du, wie kann Deutschland im internationalen Vergleich mithalten, indem wir sagen, okay, wir sind eben das Land, was Indie-Games hat oder müssen wir uns auch breiter aufstellen?
Ich denke, wir sollten in Deutschland sowohl auf unsere Indie-Games setzen, als auch das Land vielleicht attraktiver machen für große Studios, dass wir eben hier mehr reinbekommen. Und aktuell, Bayern macht das ziemlich gut von dem, was ich da mitbekommen habe. Also ich habe in den letzten Jahren, seit ich das bei Inside Digital mache, viel aus Bayern gehört. Die haben ihre eigene Spielemesse dort, die fördern ihre kleineren Studios. Und da kommen einige interessante Spiele bei rum. Und wenn wir das auf einer größeren Skala machen, und zwar nicht nur in Bayern, dann denke ich, könnten wir Deutschland wieder zu einem attraktiveren Standort machen, auch für größere Entwicklerstudios. Und vielleicht könnten wir damit sogar inspirieren, dass mehr größere Entwicklerstudios sich entwickeln. Denn was jetzt ein kleines Studio ist, kann mit der richtigen Förderung ja in Zukunft ein großer Player werden.
Man merkt schon, es wird ein bisschen lauter. Also wir sind jetzt in Halle 10. Hier gibt es ein bisschen was zum Ausprobieren. Und über uns, da gehen wir gleich noch hin, das da ist nämlich die berüchtigte Indie-Area, wo wir mal ein paar Indie-Spiele ausprobieren können. Und die großen Player, haben wir gerade gesehen, sind in Halle Nummer 6.
Genau, in Halle Nummer 6 sind viele große Player. Da findet man sowas wie Genshin Impact zum Beispiel.
Okay, gut, dann gehen wir da auf jeden Fall gleich nochmal hin. Aber vorher sind wir eben in Halle 10 gelandet. Zwischen Hotdog-Ständen, Leuten mit sehr coolen Kostümen und Cosplay-Kostümen. Hast du schon witzige Kostüme gesehen, von denen du sagst, okay, da habe ich Fotos gemacht?
Tatsächlich, mit Fotos machen halte ich mich immer ein bisschen zurück, weil ich denke, ist immer noch ein Mensch.
Klar, Fragen vorher, natürlich.
Genau, aber tolle Kostüme habe ich auf jeden Fall hier schon gesehen. Also alles von Genshin Impact bis hin zu Transformern ist hier unterwegs.
Okay, die hoffe ich laufen uns auch noch über den Weg. Dann könnt ihr die nämlich bei Instagram mal anschauen. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Oh, AI und KI sind Stichworte, die habe ich jetzt schon mehrmals an verschiedenen Ständen gesehen. Wie groß ist denn das KI und Artificial Intelligence Thema auf der Gamescom, Corinna?
Tatsächlich in den Terminen, die ich bisher hatte, nicht wirklich groß, beziehungsweise ich hatte einen Termin, in dem der Entwickler hin und wieder mal AI erwähnt hat und sich dann relativ schnell korrigiert hat, weil gerade bei Gamern und Entwicklern das Thema, das ist eine Sache, die zeigst du den Käufern, die zeigst du nicht den Leuten behind the scenes, da es dann relativ in Verruf gekommen ist, im Sinne von Arbeitsplätze gehen verloren, der menschliche Faktor verschwindet aus Videospielen. Deswegen, das ist eine Frontend-Sache. Im Backend hält man sich damit aktuell eher zurück.
Okay, also ist eher was zum Verkaufen.
Genau, denn ich glaube, wenn Entwickler anfangen, zu viel von AI zu reden, dann fragt man sich natürlich irgendwann, warum macht dann nicht die AI deinen Job? Und ich glaube, das ist allen hier ziemlich bewusst, gerade jetzt, wo immer mehr prozedural generiert wird in Welten. Was ja schon seit Jahren, das kennen wir seit Jahren, aber da mit AI wird es immer besser. Und das lässt sich auch nicht leugnen. Und das wissen die Leute hier. Und ich denke, bei manchen wird das schon zu einer gewissen Angst führen. Gerade auch, wenn man betrachtet, wie gut AI-Stimmen mittlerweile sind. Voice Actor findest du hier nicht unbedingt, du findest hier eher Entwickler und so. Aber natürlich arbeiten die eng zusammen und die wissen, das Thema ist geladen.
Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Wenn ihr da mal reinhören wollt, dann klickt euch auch in die Shownotes. Wir haben einen Stand gefunden, den finde ich sehr interessant, vor allen Dingen, weil Corinna mir eben im Off noch erzählt hat, dass dieser Stand auf anderen Messen, wo man ihn normalerweise erwarten würde, nicht zu sehen ist.
Ja, ein Aussteller, der auf der Gamescom jedes Jahr aufs Neue sehr präsent ist, ist tatsächlich die deutsche Bundeswehr. Ich war Anfang des Jahres in Nürnberg auf der Waffenmesse und dort, aus welchem Grund auch immer, war nichts von der Bundeswehr zu sehen. Hier allerdings, neben Shooterständen und bunten Videospielen, hier rekrutieren sie mit Flyern, mit Personal, mit allem.
Die haben ja auch einen wirklich sehr großen Auftritt auf YouTube. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Militär, Bundeswehr und Gaming?
Ich finde es dezent problematisch, denn gerade in diesem Zusammenhang mit Videospielen, wo viele Call of Duty spielen, da bekommen viele den Eindruck, dass das etwas Cooles ist, dass das etwas ist, was man eben macht. Vor allem jüngere Leute, die vielleicht Call of Duty noch nicht spielen dürfen, weil es ein 18-Plus-Spiel ist, die sehen dann in der Armee ein Call of Duty im Real Life. Was sie in dem Moment nicht realisieren, ist, dass du im echten Leben nicht respawnen kannst. Im echten Leben sind die Konsequenzen deiner Entscheidungen permanent. Und auf der Gamescom gibt es viele Kinder. Viele, die hier rumlaufen, sind noch sehr jung. Und gerade solch junge Leute sind beeinflussbar. Und das halte ich doch für etwas problematisch.
Wie findest du denn die Gamescom 2025 im Vergleich zu den letzten Jahren?
Bislang ist mir kein großer Unterschied aufgefallen, zumindest zum letzten Jahr. Die Stimmung ist super, es sind super viele Leute hier. Die Messe hat sich auf jeden Fall nach den Corona-Jahren erholt. Ist und bleibt die größte und wichtigste Gaming-Messe weltweit seit dem Ende der E3. Und ist auch mein liebster Ort und mein, ja, Go-To, wenn es um Spiele-News geht.
Also das ist die größte Computerspielmesse der Welt, das merken wir auf jeden Fall. Wir stehen inmitten von wirklich Tausenden von Leuten. Überall blinkt's, überall hört ihr irgendwelche Sounds im Hintergrund, überall wird natürlich gezockt. Und du hast eben die News schon angesprochen. Was sind denn die größten News, die die Leute mitnehmen sollten von der Gamescom 2025?
Dazu sollte ich am besten mehr erzählen, wenn wir in der Halle stehen, wo die großen Spiele sind. Denn dann sehen wir es hautnah und sehen genau, wo stehen die Leute. Welche großen Spiele sind gerade wirklich die interessantesten?
Dann machen wir uns dahin mal auf den Weg und machen vorher noch den kurzen Schlenker in die Indie-Area.
Genau.
So, wir haben es in die Indie-Halle geschafft. Das ist jetzt quasi das Aushängeschild der deutschen Gaming-Szene. Hier ist das, wofür eigentlich Deutschland mehr bekannt ist, als für große Firmen mit riesengroßen Budgetspielen. Aber das Erste, was ich sehe, sind Tischtennisplatten, wo Leute mit dem Kopf Tennis spielen. Wie passt das jetzt zusammen, Corinna? Das musst du mir erklären.
Also Gamer, man sagt ja immer, dass Gamer so faul sind und sich nicht körperlich beteiligen. Also hier kann man vom Gegenteil überzeugt werden. Und ich gehe ja davon aus, dass das auch der Plan ist, dieser Halle, dass man eben sagt, hey, wir zeigen euch, Gamer sind gar nicht faul, die bewegen sich sehr viel. Und ich glaube, gerade weil Gamer so kompetitiv sind, von Natur aus, kommt diese Halle sehr gut an. Denn auch wer ja normalerweise sich nicht sportlich beteiligt, einfach der Gedanke daran, hier kompetitiv sein zu können, gegen andere Leute anzutreten, das motiviert viele.
Ja, also wir sind jetzt gerade auch so ein bisschen, also die Retro- bzw. Indie-Halle ist so ein bisschen zusammengelegt mit einer Kids- und Family-Halle. Und hier gibt es, glaube ich, auch einen ziemlich großen Lego-Stand. Es wird ja auch ein neues Lego-Spiel geben.
Ja, dazu müsstest du den Timo fragen, der war gestern nämlich da. Denn hier beim Lego-Stand kannst du dir jeden Tag, den du auf der Messe bist, ein kleines exklusives Setup holen. Das baust du dann direkt am Stand auf und kannst es mitnehmen. Und ich weiß von Timo, dass er auf jeden Fall jeden Abend hier ist, um dieses Set abzuholen.
Ich weiß, dass es gestern auf jeden Fall ein Lama gab.
Genau, das hat Timo auch zusammengebaut.
Zwischen Games und Co. sind natürlich auch ganz viele andere Stände hier. Wir haben schon einen Stand gesehen für Zimtschnecken. Es gab schon Stände für Kosmetik. Es gab Stände von verschiedenen Bundesministerien, die hier sind. Es gab zum Beispiel, gab es hier auch Hygienetipps. Also es hat natürlich nicht nur was mit Gaming hier zu tun, irgendwie alles, was man so im Entferntesten verbinden könnte mit
ich glaub,
Spielen.
Hygiene ist gar nicht so entfernt.
Du hast recht.
Was ja auch sehr viel gibt, ist Kunst. Sehr viel Kunst von kleineren Künstlern, die hier ihre Sachen verkaufen. Das ist definitiv eine große Sache hier. Es gibt eine ganze Halle, wo eigentlich nur verkauft wird. Und da findet man wirklich einiges und kann man da auch wirklich gute Künstler unterstützen.
Wir haben jetzt mittlerweile einen ziemlich interessanten Bereich gefunden. Hier stehen ganz viele Namen von deutschen Städten, weil das hier ist ein großer Bereich für Games, die ausschließlich in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Städten hergestellt werden.
Genau, alles Indie-Games. Und hier gerade stehen wir zum Beispiel vor einem großen Poster mit Games Made in Hamburg. Und hier haben wir ganze 5 Spiele, die exklusiv in Hamburg entwickelt wurden, die hier gezeigt werden. Und das ist von der Initiative Game City Hamburg, die das unterstützt.
Zum Beispiel, ich erzähle einfach mal, also es gibt Homegrown, das sieht so ein bisschen nach so einem Farming-Simulator aus, so für, bau dir dann deinen eigenen kleinen Landhof zu Hause und ernte ein bisschen Mais. Was haben wir noch? Wir haben noch Loose Lagoon, das sieht so ein bisschen wie nach Abenteuerspiel aus, Strande auf einer einsamen Insel. Tales and Tides Frisia, das ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach ich bin eine Piratin und segel mit einem Schiff los.
Vermutlich ein Spiel, das aus Friesland aufgreift.
Es gibt nämlich verschiedene von diesen Bereichen hier. Da vorne gibt es zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Es gibt auch einen eigenen Nordrhein-Westfalen-Stand hier hinter uns und eben natürlich Hamburg, wo wir gerade stehen.
Für mich scheint es, als würde zumindest auch die Qualität, nicht nur die Quantität der Spiele, aber die Qualität sich erhöhen. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir es mehr fördern, dass wir den Leuten mehr Budget zur Verfügung stellen, um ihre kreativen Ideen umzusetzen.
Das ist ja auch mittlerweile so, dass das Game hier laufen jetzt nicht nur junge Leute unter 20 rum oder sowas oder unter 30. Das ist generationenübergreifend, das ist jeder 5. über 60 spielt auch mittlerweile. Das ist auch etwas, das Generation mittlerweile zusammenbringt.
Meine Mutter ist Gamerin. Also meine Mutter wird auch auf der Gamescom sein am Samstag und wird dort für Lords Mobile mit ihren Freunden, mit ihrer Gilde auf der Bühne stehen. Das heißt, für mich ist eindeutig, dass Gaming keine generationalen Grenzen hat. Gaming ist für alle da und gerade auch die Kontakte, die man über Gaming knüpft. Diese Freunde, die meine Mutter dort gefunden hat über ihre Gilde, die kommen teilweise aus Österreich, aus der Schweiz, die kommen nicht unbedingt von hier. Und die treffen sich im echten Leben, die nehmen an so welchen Sachen teil, die reden über Discord. Und da ist es total egal, ob man 18 ist oder 50.
Wir gehen jetzt mal zur Halle Nummer 6 und zwar wollen wir die großen Games natürlich mal anschauen. Die großen, die sogenannten AAA. Games, das heißt dort, wo viel Budget, viel Geld reinfließt, auch viel ins Marketing. Das sind die, die nachher auf allen großen Plakaten draufstehen, die ihr in den ganzen Artikeln ganz oben lesen werdet. Und Corinna durfte natürlich schon ein paar davon anzocken und wird euch gleich ein paar Tipps geben, welche sich denn wirklich lohnen.
Genau, und wenn wir Ubisoft glauben, dann ist ja der Himmel das Limit, denn es gibt nicht mehr nur noch AAA, sondern auch Quadruple A. Ob das allerdings ein Qualitätsmerkmal ist, das mag ich anzuzweifeln.
Okay, was jetzt Quadruple A ist, musst du uns auf dem Weg Richtung Halle 6 erklären.
Quadruple A ist eine Neuschaffung von Ubisoft, um Skull and Bones damals zu vermarkten. Es ist eigentlich ein Marketing-Term, der nur dazu da ist, Preise zu erhöhen und ein Spiel zu verkaufen, das eigentlich völlig verspätet ist und zu viel Budget gefressen hat. Eigentlich gibt es keine Quadruple-A-Games. Aber in der Industrie, wo man Dinge rechtfertigen muss, wo man die Käufer irgendwie beschwichtigen muss, da gibt es das.
Man kann halt überall noch einen draufsetzen. Und wie sehr das gemacht wird, gucken wir uns jetzt in Halle 6 an. Okay, wir sind auf dem Weg zur Halle Nummer 6 und wir sind gerade auf so einem Umschlagplatz angekommen, quasi der größten Flur der Gamescom. Es sind 1500 Aussteller, meine ich hier, und es werden wieder 10.000 Besucher erwartet. Ich glaube, so viele wie noch nie in einem Gamescom-Jahr.
Ja, und man merkt es hier auf jeden Fall. Hier ist viel abgesperrt, um irgendwie die Menschenmassen zu regeln. Denn alles auf dieser Gamescom verläuft hier gerade über diesen sogenannten Boulevard. Und wir laufen gerade auf zwei Rolltreppen zu, wo eigentlich jeder, der irgendwie zwischen den beiden Ebenen der Messe hin und her möchte, lang muss. Das heißt, hier sind Menschenmengen, die sich aneinander vorbeischieben. Aber das meistern wir.
Wow. Willkommen in Halle 6. Und ich sehe schon die ganz großen Namen. Ich sehe Ubisoft, ich sehe Borderlands 4, ich sehe Anno. Corinna, Halle 6, führ uns durch. Wo müssen wir hin?
Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da vorne rein und können uns zum Beispiel ein tolles Spiel anschauen, was ich jetzt auch schon angezockt habe. Crimson Desert Pearl Abyss. Ich habe da vorher noch nie irgendwie was von dem Spiel gehört. Bin dann aber gestern dahin, habe das angezockt und war echt positiv überrascht. Also das Spiel sieht super aus, spielt sich super. Die Story wirkt echt, als hätte sie super viel Potenzial. Also ich war total positiv überrascht und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich einen Code dafür bekomme, wenn es rauskommt. Dann werde ich es auch testen für Inside Digital.
Ich hatte dich ja vorhin in der Indie-Halle noch gefragt, was sind die großen News, die man mitnehmen muss von der Gamescom? Du hast gesagt, in Halle 6, wo ich es dir zeigen kann, soll ich die Frage nochmal stellen?
Ja, so große News, hauptsächlich im Sinne von natürlich große Spiele, die meisten Leute spielen. Was ich gerade schon erwähnt hatte, hier Crimson Desert, Pearl Abyss. Unglaublich cooles Spiel, habe ich gestern angezockt. Super Erfahrung. Hier haben wir natürlich dann auch FC 26. Ja, ist jedes Jahr das Gleiche, aber die Leute stehen trotzdem hier. Sehr, sehr lange Schlange, um das auszuprobieren. Denn es könnte ja sein, dass die Fußballspieler jetzt plötzlich fliegen können.
Spoiler, sie können es nicht.
Man möchte es nicht ausschließen. Wenn das Spiel von Bethesda gemacht werden würde, dann könnten sie es. Es ist nicht intended, aber... Was wir hier auch noch haben, sind Sachen Phantom Blade. Also es sind die ganzen großen Spiele hier. Natürlich Level Infinite mit den großen Spielen wie zum Beispiel Dune Awakening. Oh, Dune Awakening, da können wir dieses Jahr, sogar nächsten Monat, auf große Erinnerungen hinfiebern. Da kommt ein großes Story-Update noch neu raus. Dann kommt das erste DLC, Lost Harvest, raus. Und aktuell, während der Gamescom, könnt ihr Dune Awakening kostenlos spielen und könnt danach, wenn ihr euch entscheidet, das Spiel zu kaufen, euren Account behalten, den ihr da erstellt habt. Das heißt, wenn ihr jetzt spielt, dann spart ihr euch 50 Euro.
Gamescom ist natürlich auch immer mit viel Marketing verbunden. Das sieht man auch hier in der Halle. Die Stände von zum Beispiel Phantom Blade sind ungefähr so groß wie der gesamte Hamburg plus Rheinland-Pfalz plus Nordrhein-Westfalen-Bereich in der Indie-Halle. Oh, beim Landwirtschaftssimulator gibt es übrigens nicht nur den Simulator, sie haben diesmal tatsächlich einen echten Traktor mitgebracht.
Landwirtschaftssimulator übrigens, das größte Gaming-Exportprodukt von Deutschland. Das ist unser Spiel. Wenn es darum geht, was Deutschland produziert, was Deutschland kann, dann ist der Landwirtschaftssimulator ganz, ganz oben. Das ist das Epitom.
Was das jetzt über uns aussagt?
Ja, also übrigens bei Inside Digital, Landwirtschaftssimulator 25, ist getestet, ist online, lest es euch durch.
Kurzer Spoiler, wie findest du's?
Als jemand, der den Landwirtschaftssimulator spielt, seit sie 11 ist, es gefällt mir, es macht Spaß, es ist ein Landwirtschaftssimulator. Man kann stundenlang spielen, auch wenn man im echten Leben nicht unbedingt etwas erreicht.
Ihr merkt auch hier in dieser Halle, es ist deutlich lauter. Natürlich ist ja das Budget, wird auch reingesteckt in ziemlich viel Gaming, was live stattfindet, auf Bühnen stattfindet. Ich finde, teilweise sieht es auch so ein bisschen aus wie auf einem Rummelplatz. Also ich finde, manche Stände sehen aus wie eine Geisterbahn, wo man durchlaufen kann.
Ja, manche der Anstellbereiche sind hier wirklich sehr kreativ. Also die geben sich schon Mühe. Und das sollten sie auch, denn teilweise steht man hier ja wirklich eine Stunde, zwei an, nur um ein Spiel für 10 Minuten zu spielen.
Was lohnt sich denn deiner Meinung nach am meisten? Also hast du vielleicht so Top 3 Geheimtipps von Corinna, Gamescom-Tipps?
Also am meisten lohnt sich natürlich immer Spiele, die es jetzt noch nicht gibt. Denn alles andere, das kann man ja irgendwie dann doch schon mal spielen. Vielleicht bei einem Kumpel spielen, vielleicht woanders anschauen. Deswegen also Crimson Desert, wie gesagt, habe ich angespielt. Ist noch nicht draußen, ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Kurze Beschreibung, weil wir laufen ja gerade noch hin, aber vielleicht so in einem Satz, worum geht's?
Crimson Desert ist ein Kriegsspiel, also du ziehst in den Krieg, aber noch klassisch mit Schwert. Es hat leichte magische Elemente und ich muss sagen, die Kämpfe, die fühlen sich einfach gut an. Man hat wirklich das Gefühl, ein mächtiger Krieger zu sein, aber es ist nicht zu einfach. Das kann ich auch sagen, denn gerade im Bosskampf habe ich wirklich mehrere Anläufe gebraucht.
Wenn ihr da mehr wissen wollt, Corinna hat nämlich auch sehr, sehr viele Artikel geschrieben. Ich verlinke euch davon die besten natürlich in den Shownotes und da könnt ihr mal reinschauen, welche Games euch Corinna dann von der Gamescom empfiehlt. Wir haben es geschafft, wir sind zum Stand von Crimson Desert gekommen. Kannst du uns mal mitnehmen, wie solche Termine für dich laufen? Also wenn du hier als Expertin vorbeikommst, du hast unglaublich viele Termine am ersten Tag, am zweiten und auch am dritten. Wie funktioniert sowas? Wie sieht es in dieser Business Area aus, wo wir mit unseren normalen Zugängen gar nicht so reinkommen können?
Also in den meisten Fällen wirst du dort begrüßt und du wirst in einen Raum geführt und dort wartest du auf deinen Termin. Dann gehst du in einen kleinen Raum und dort stellen sich dir Leute vor. Das kann ein Game Designer sein, das kann teilweise sogar der CEO eines kleinen Studios sein. Oder es ist ein Entwickler. Es sind Leute, die Leidenschaft haben für die Spiele, die sie entwickeln. So werden die vermutlich auch ausgewählt innerhalb des Studios. Man schickt die Leute hin, die am leidenschaftlichsten reden, was natürlich auch logisch ist. Und dann geht man da rein und dann hängt es davon ab, in welchem Entwicklungsstadium sich das Spiel befindet. Wenn das Spiel noch sehr früh ist, dann wird dir meistens eine kleine Demo gezeigt, dir wird erzählt, hey, worum geht es in diesem Spiel, was weißt du schon, mit welchen anderen Spielen ist das vergleichbar, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Wenn das Spiel schon weiter in der Entwicklung ist, wie jetzt zum Beispiel Crimson Desert oder Kimori, dann kann man auch selber spielen. Dann kann man sich hinsetzen und kann teilweise sogar fast bis zu einer Stunde ins Spiel eintauchen und einfach erleben, wie es ist, in dieses Spiel zu spielen, nicht nur darüber zu hören. Und oft sitzen dann die Entwickler bei einem und wenn man Fragen hat, wenn man Schwierigkeiten hat, dann geben sie einem kleine Tipps, erzählen einem ein bisschen. Wenn man zum Beispiel gerade ein Highlight sieht, dann sagen sie, hey, hier ist übrigens dieser Moment, hier kannst du das und das sehen und diese Spielmechanik kommt hier ins Spiel.
Und du siehst natürlich auch das, was irgendwie erst in den nächsten Jahren so auf den Markt kommt. Wir haben vorhin schon über das Thema KI und AI gesprochen, dass das vor allen Dingen was ist, was man eben dann als Spielende von außen irgendwie eher betrachtet, von innen eher verpönt. Aber gibt es so andere Trends, die du so in dem Gaming-Markt noch siehst?
Also ich muss sagen, der Trend, den ich am meisten sehe, ist, dass die Entwicklung von Spielen gleichzeitig viel länger dauert, aber auch gleichzeitig viel schneller vorangeht. Also dieses grobe Konzept, das scheint schneller zu gehen. Man scheint schneller an eine spielbare Demo zu kommen. Vor allem eben dank besserer Engines. Unreal Engine 5 schafft es unglaublich, große Städte und Landschaften zu generieren, ohne dass ein Entwickler wirklich viel daran machen muss. So schafft man es also, ziemlich schnell ein vorzeigbares Produkt zu haben. Gleichzeitig steigen aber auch die Erwartungen der Spieler. Spiele werden komplexer. Also ist die tatsächliche Entwicklungszeit dann doch ironisch länger, einfach weil viel mehr gemacht wird. Weil man eben sagt, hey, hier könnten wir noch dieses Feature einbauen und hier das. Und also wie gesagt, ich hatte ja von Hela erzählt, ein Spiel, das ich letztes Jahr schon gesehen habe und dann dieses Jahr nochmal und veröffentlicht wird es vermutlich nächstes Jahr. Das heißt, dieses Spiel befindet sich jetzt bereits seit fast 2 Jahren in einem wirklich vorzeigbaren Zustand, aber braucht trotzdem noch Zeit. Und ich finde es gut, wenn Entwickler sich diese Zeit nehmen, wenn sie sagen, hey, wir wollen dieses Spiel erst veröffentlichen, wenn es wirklich gut ist.
Eins dieser neuen Features könnte zum Beispiel sein, der Landwirtschaftssimulator läuft bei euch auf dem PC, ihr sitzt da, ihr mäht gerade eine Wiese und plötzlich steigt euch dieser frisch gemähtes Gras-Heugeruch in die Nase, denn es gibt hier auf der Gamescom einen Stand, wo es um Düfte geht.
Genau, das ist eine Scentbar und das ist ein Konzept, von dem ich vor einem Jahr schon mal berichtet habe. Also das versucht man schon seit längerem umzusetzen. Es ist schwierig und bisher habe ich von Erfahrungsberichten gehört, dass es eine Sache ist, die man am besten dann nutzt, wenn man alleine eine Wohnung hat. Denn ein User berichtete, dass er ein Rennspiel spielte und als seine Frau nach Hause kam, war sie nicht erfreut, dass plötzlich das Wohnzimmer nach verbranntem Gummi roch.
Ich sehe Konfliktpotenzial für WGs.
Oh ja, Gaming in WGs, sowieso eine schwierige Sache, wenn jeder auf Discord schreit. Aber wenn es dann auch noch riecht und vielleicht nach einem Abfluss in Fallout 4 riecht, dann wird es schwierig.
Aber es geht so natürlich zum Trend immersives Gaming. Also wir sehen auch immer wieder größere Stände, wo man dann mit VR-Brille unterwegs ist, mit ganzen Anzügen, das Ganze so haptisch zu machen, so richtig in diese digitale Welt einzutauchen.
Ja, also ich persönlich benutze Kopfhörer mit haptischem Bass. Das heißt, wenn ich eine Waffe schieße, dann spüre ich wirklich Vibrationen an meinen Ohren und das mag ich unglaublich gerne. Ich kaufe nur noch so welche Kopfhörer. Es gibt da auch Gurte, die man sich anziehen kann, die dann wirklich Vibrationen in den ganzen Körper schicken. Es gibt Gaming-Stühle, es gibt Konzepte von Gaming-Stühlen, die sich mit dem Spiel bewegen. Das kann man ja oft in manchen Kinos schon ausprobieren mit diesen sozusagen 4D-Sesseln, die sich dann mitbewegen. Und das soll bald auch in dein Gaming-Zimmer kommen.
Gibt es da große Schritte, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt auf der Gamescom was gesehen, was wirklich eine Innovation ist?
Ich würde sagen, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Gamescom, aber generell diese Stühle, unglaubliche Innovation. Vermutlich werde ich mir so einen kaufen, je nachdem, wie viele 1.000 Euro er kosten wird. Denn sowas hat meistens einen Preis. Und vieles ist auch aktuell noch sehr experimentell. Wir befinden uns in einer Phase, wo wir noch herausfinden, was funktioniert tatsächlich. Was ist zwar ein cooles Konzept, aber funktioniert in der Umsetzung nicht ganz. Und gerade diese Phasen sind unglaublich interessant. Man hat es damals zum Beispiel gesehen, wenn sich Leute noch daran erinnern, 3D-Fernseher. Wer redet heute noch über 3D-Fernseher? Aber eine Zeit lang war das eine große Sache und wir haben ausprobiert und wir haben geschaut, lässt sich das machen? Die Antwort da war leider nicht wirklich, aber vielleicht mit einigen dieser Gaming-Sachen, wie zum Beispiel so einer Sandbar, vielleicht ist die Antwort, ja, das können wir machen, das ist gut und wir machen es.
Okay, Corinna, mein Handy zeigt jetzt mittlerweile 15.000 Schritte an. Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich?
Oh ja, und ich denke, da werden in den nächsten Tagen noch sehr viele zukommen.
So zum Ende hin, während wir jetzt hier aus der Halle rausschlendern, was sind für dich deine persönlichen Highlights von der Gamescom 2025?
Also bisher, mein absolutes Highlight ist ein kleines Pferdchenspiel in Anführungszeichen namens The Legend of Kimori. Und in diesem Spiel rettest du nicht die Farm deines Opas, du musst kein Turnier gewinnen. Nein, denn dieses Spiel versetzt dich in einen Mongol, in eine Mongolei der Vergangenheit. Und hier bist du ein berittener Kurier. Das heißt, deine Aufgabe ist es, Pferde zu züchten, die dafür gemacht sind, gefährliche Routen zu überwinden. Du navigierst eine riesige, komplexe Welt und musst darauf achten, dass Pakete stets sicher ankommen, dass dein Pferd nicht verloren geht, dass du das richtige Pferd mitnimmst für das Terrain. Du musst Matsch überwinden und Schnee. Das heißt, es ist sozusagen ein Spiel, in dessen Center sich Pferde befinden. Aber es ist kein Pferdchenspiel, wie wir es kennen. Und wenn man es doch so nennen möchte, dann ist es ein Pferdespiel für Erwachsene. Ein Pferdespiel mit historischem Wert, das einem eine Welt zeigt, die wir hierzulande viel zu selten würdigen. Denn wer war schon mal in der Mongolei? Und wer interessiert sich für diese unglaublich interessante Kultur? Die Entwickler dieses Spiels tun genau das.
Historischer Wert lässt mich gerade auch daran denken, dass es zum Beispiel auch immer mehr Spiele gibt mit einem ernsten Hintergrund, mit politischer Message, mit philosophischem Touch zum Beispiel. Auch ein Trend, der sich in den nächsten Jahren mehr zeigen wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade erst ein Spiel angeschaut namens Frostrail. Das befindet sich noch im frühen Development, ist aber unglaublich vielversprechend. Und in diesem Spiel geht es darum, dass ein Klima-Event dafür gesorgt hat, dass die ganze Erde eingefroren ist. Ähnlich wie, wenn man es kennt, zum Beispiel Frostpunk in der Vergangenheit. Und gerade so welche Spiele, die eben auf Krisen, auf die Zerstörung der Umwelt anspielen, auch wenn sie nicht im Kern politisch sind, zeigen sie uns alternative Realitäten, die uns aufmerksam machen, die ein Bewusstsein schaffen für diese Probleme. Und gerade das ist wichtig und es verbindet sozusagen Awareness mit Entertainment, was sehr gut ist, gerade auch um jüngere Leute zu erreichen.
Wir haben es aus der Halle 6 rausgeschafft. Wir sind jetzt quasi auf dem Food Court, weil nach diesem großen Marathon haben wir uns definitiv was zu essen verdient. Corinna, die letzte Frage, die ich natürlich allen immer stelle im Podcast, ist, ich freue mich auf morgen, weil... Worauf freust du dich denn morgen?
Ich freue mich auf morgen und auf die kommenden Jahre, weil Videospiele immer besser werden. Videospiele sind ein Thema, da kann man sich drauf freuen. Es ist erlaubt, denn Videospiele sind etwas Gutes. Videospiele verbinden Menschen, Videospiele zeigen uns Welten, die weit entfernt sind. Videospiele sind eine Form von Eskapismus, die nicht schadet. Ich freue mich auf morgen, weil Videospiele toll sind.
Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, beziehungsweise auf das nächste Jahr 2026, der mit der Gamescom, weil wenn ich jemanden begleiten will, dann Corinna, die mit so einer Begeisterung dabei ist. Deswegen, die Gamescom 2025 zeigt, finde ich, Gaming in Deutschland lebt, es wird gefördert, es kommt noch hinzu, es kämpft, aber hat gleichzeitig auch Herausforderungen, aber sie stellen sich den Herausforderungen. Wir haben Indie-Geheimtipps gesehen, wir haben die AAAs, Quadruple-Ace, wie es ja offenbar auch in Anführungszeichen gibt, gesehen, technologische Innovationen, den Duftstand gesehen. Alles trifft hier aufeinander. Also ob ihr eben die neuesten Blockbuster zocken wollt, die kleinen Geheimtipps entdecken möchtet, die virtuellen Düfte mal ausprobieren wollt, hier gibt es einfach alles. Dankeschön, Corinna, als Expertin, als Gaming-Expertin von Inside Digital, dass du uns hier rumgeführt hast. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder auf der Gamescom.
Genau, bis nächstes Jahr, Johanna.
Also aus Köln bis nächstes Jahr. Ciao von der Gamescom 2025.
Tschüss.